Anna, ich fange an. Hast du deinen Knopf schon gedrückt? Ah, okay. Okay, ihr habt jetzt schon richtig viel gehört und die Jungs sind jetzt unten verschwunden. Und wir beschäftigen uns heute, wie ihr vielleicht auch alle im Flyer gelesen habt, mit dem Thema der Prinzenrolle. Ich werde jetzt ein bisschen auf das Thema Prinzenrolle eingehen und später wird dann die Katrin weitermachen und die wird so ein bisschen über das Thema, über unsere Rolle, also welche Rolle spielst du, was ist, was? Die Prinzessinnenrolle eingehen. Okay, gut, die Prinzessinnenrolle. Die meisten von euch kenne ich nicht und deshalb weiß ich auch nicht, in was für einem Beziehungsstatus ihr seid. Keine Ahnung, vielleicht sind manche von euch gerade frisch verliebt, andere sind schon länger in einer Beziehung, wieder andere sind Single. Keine Ahnung, aber es ist auch eigentlich egal. Weil mir geht es oft so, also ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin Single. Mir geht es oft so, dass ich oft zu Hause sitze und denke, toll, Gott hat mich vergessen. Also jetzt mal ehrlich, alle heiraten, verloben sich, keine Ahnung, und ich bin immer noch alleine. Wo bleibt mein Traumprinz eigentlich? Geht das auf? Ah, okay, upsie. Gehen wir zurück. Genau, wo bleibt eigentlich der Prinz auf seinem blöden Gaul? Jetzt mal ernsthaft, geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr zu Hause sitzt und darüber nachdenkt und euch dann ausmalt, wie der Prinz eigentlich aussehen soll? Äußerlich, vielleicht groß, dunkle Haare, blaue Augen, keine Ahnung. Die Charaktereigenschaft muss er auf jeden Fall haben. Die braucht er vielleicht nicht unbedingt. Das mag, es gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und dann sitzt man so zu Hause und grübelt darüber nach und irgendwann verplatzen alle diese Traumillusionen und man sitzt da in der Realität und weiß, diesen Traumprinzen gibt es eigentlich gar nicht. Mein Traumprinz wird niemals so sein, wie ich ihn mit 100% vorstelle. Und das hat der Günther ja, glaube ich, auch in seinem Vortrag gesagt. Die perfekte Frau oder den perfekten Mann, den werden wir wahrscheinlich überhaupt nicht finden. Aber mir geht es oft dann so, dass ich auch wieder zurückkomme und denke, Gott hat da auch ganz schön viel dazu zu sagen. Gott gibt uns nicht den Fahrplan an die Hand, wie unser Traumprinz aussehen soll, aber die Bibel, die sagt ganz viel dazu, welche Eigenschaften er wirklich haben soll. Es gibt manche Dinge, die sollte unser Traumprinz 100%ig mitbringen und 100%ig haben. Und wie ihr schon gesehen habt, weil ich zu weit gedrückt habe, habe ich euch hier den Traumprinzen schlechthin mitgebracht. Den kennt ihr alle, der Prinz von der Prinzenrolle. Und anhand von ihm kann man echt ganz viele geistliche Wahrheiten ableiten, die ich heute ein bisschen näher mit euch betrachten möchte. Genau, hier. Und woran könnt ihr erkennen oder was ist das Merkmal, wo ihr sofort sagen könnt oder mir sagen könnt, das ist ein Prinz?
Das Grinsen, die Krone?
Die Krone, genau. An der Krone. Ein Prinz trägt eine Krone. Warum trägt der Prinz eine Krone? Weil sein Vater König ist. Und unser Traumprinz sollte nicht nur irgendeine Krone tragen, sondern unser Traumprinz trägt die Krone, weil er der Sohn des Vaters ist. Gott, er ist ein Königskind. Gott ist unser Vater. Und unser Traumprinz sollte Kind des Vaters sein. Er sollte auf jeden Fall Gottes Kind sein. Gottes König, das lesen wir in den Psalmen, das lesen wir im Neuen Testament immer wieder. Und wir sind seine Kinder, wir dürfen sogar Papa zu ihm sagen. Das gilt auch für uns, aber viel mehr gilt es für unseren Traumprinzen. Viel mehr gilt es für unseren Prinzen, für den wir uns entscheiden, ein Leben lang mit ihm zu verbringen. Dass er Königskind ist, dass er Jesus lieb hat, dass er Jesus, ja, dass Jesus sein Herr im Leben ist und nichts anderes zählt. Wir sind sozusagen Adel verpflichtet. Paulus schreibt, dass wir auf keinen Fall an einem Joch mit irgendwelchen Ungläubigen ziehen sollen. Da geht es im Kontext, geht es bei Paulus darum, wie wir als Christ leben sollen. Und er sagt, dass wir auf jeden Fall eine Beziehung mit einem Gläubigen eingehen sollen. Unser Prinz, unser Traumprinz sollte Christ sein. Das ist das Wichtigste, das ist die Basis, auf dem alles aufbaut. Weil Licht und Finsternis haben nichts gemeinsam. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir eine Beziehung eingehen mit einem Ungläubigen, wird es wahrscheinlich zu 99% schief gehen. Das hat der Lenz schon erwähnt in seinem Vortrag, das hat vielleicht Günther auch gesagt, weil irgendwann ist es wie ein Tauziehen. Vielleicht ist das ganz unterbewusst, aber wir ziehen an zwei verschiedenen Enden. Und entweder wir lassen nach und schlagen uns auf die andere Seite oder das Tau reißt und wir müssen wieder getrennte Wege gehen. Und das hat der Lenz erwähnt, das ist nicht schön und das wollen wir vermeiden. Wir sind Adel verpflichtet. Unser Traumprinz sollte auf jeden Fall ein Königskind sein. Und alles andere, was danach kommt, alles andere, was da dazu gehört, die Eigenschaften, die er mitbringt, alles andere, was ich jetzt euch gleich sagen werde, das basiert auf dem. Das basiert darauf, dass er ein Königskind ist, dass er Jesus an erster Stelle in seinem Leben hat, dass er Gott als Vater hat. Und nur so ist die Grundlage gelegt für eine gute Beziehung, für eine richtige Beziehung, für eine gesunde Beziehung. Aber unser Prinz, wie ihr vorhin gesehen habt, der hat noch mehrere Eigenschaften. Er trägt nämlich einen Gürtel. Damals war das so, als die römischen Soldaten in den Krieg gezogen sind, da hatten die ja so weite Tunikas an. Und die haben sie sich vor dem Kampf, haben die sich die hochgebunden mit einem Gürtel. Und das hatte den Grund, dass sie nicht über irgendwelche Stoffdinger fallen und sich verheddern und verstricken und nicht richtig kämpfen können. Ich finde, im Epheserbrief steht es, in der Waffenrüstung Gottes ist es der Gürtel der Wahrheit. Das gilt auch für uns, aber für unseren Traumprinzen, er sollte den Gürtel der Wahrheit auf jeden Fall tragen. Das kann er nur, wenn er ein Königskind ist. Und der Gürtel hilft, nicht über die eigenen Lügen zu fallen, wie im Kampf die Soldaten nicht über ihre Tunika oder über ihre Bändel gestolpert sind und nicht mehr kämpfen konnten. So soll der Gürtel der Wahrheit uns helfen, nicht uns in irgendwelche Lügen zu verstricken oder über irgendwelche Lügen zu stolpern. Unser Prinz ist ehrlich zu uns. Er ist geistlich reif. Er ist ein Kind Gottes und deshalb kann er auch ehrlich sein. Deshalb trägt er die Wahrheit in sich. Und Satan benutzt die Lüge. Das ist wirklich was ganz schnell geht. Mir passt jetzt ganz schnell. Wie schnell lüge ich am Tag? 2, 3, 4, 5 Mal hintereinander, das ist untertrieben. Das geht ratzfatz. Aber in der Beziehung ist Ehrlichkeit wichtig, weil das ist eine Grundlage, auf der das nur aufbauen kann. Wenn mein Partner nicht ehrlich zu mir ist, wie soll dann eine gesunde Beziehung entstehen? Wenn ich nicht alle Macken und alle Fehler und alle Missschläge und Misserfolge kenne im Leben und irgendwelche Überraschungen geheim halte, dann funktioniert das Ganze nicht. Unser Traumprinz sollte auf jeden Fall den Gürtel der Wahrheit tragen. Aber es bezieht sich nicht nur darauf, dass es halt ein ehrfürchtiger und ehrlicher Mensch vor Gott ist, sondern er hat auch die Transparenz uns gegenüber. Wir können ihm da vertrauen. Wir wissen, dass es keine, wie ich schon gesagt habe, keine Geheimnisse gibt, dass es dass er einfach nicht irgendwelche Dinge erzählt. Und gerade heute in diesem Medienzeitalter, wie schnell geht es, dass man jemanden kennenlernt, auch über die neuen Medien und denkt, wow, das ist mein Traumprinz, der bringt alles mit, was ich mir vorstelle. Der sieht so aus, wie ich mir das wünsche, der hat genau die Charaktereigenschaften, die ich mir wünsche. Der kann Musik machen, der kann singen, der kann tanzen, der geht gerne ins Kino. Das ist 100% mein Typ. Und dann lernst du ihn vielleicht kennen und dann kommt das große Erwachen. Denn dann passt nämlich gar nichts zueinander. Und wir als Christen, wir sind dem Einigen voraus, weil wir den Gürtel der Wahrheit tragen dürfen. Weil wir unser Gewand so eng schnallen können, dass wir nicht drüber stolpern. Und in der Beziehung zueinander auch ehrlich miteinander umgehen können. Die Stiefel. Was sagen Stiefel über unseren Prinzen aus? Wer hat eine Idee? Was könnte das bedeuten? Er trägt die Stiefel. Der Stiefel der Bereitschaft steht auch in der Waffenrüstung Gottes, Epheser 6. Was bedeutet, er trägt die Stiefel der Bereitschaft? Habt ihr eine Ahnung? Einfach lauter. Sagt ruhig. Bereitschaft, sich für mich einzusetzen. Was könnte da noch dahinter stehen?
Bereit für Gott loszugehen,
genau. Unser Traumprinz, unser Märchenprinz sollte auf jeden Fall bereit sein, für Gott loszugehen. Er trägt die Stiefel der Bereitschaft, um einzustehen für den Frieden des Evangeliums. So steht es in der Bibel. Er sollte Klar, wenn er ein Königskind ist, sollte er das wirklich auch auf dem Herzen haben, anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen. Das heißt nicht, dass er irgendein Billy Graham oder so sein soll, der Mega-Evangelist, der jetzt jeden hier evangelisiert. Aber er sollte die Verlorenen im Herzen tragen. Und er soll Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott kann ich nur haben, wenn ich ein Königskind bin. Und diesen Frieden im Herzen, den kann ich auch nur weitergeben, wenn ich selbst diesen Frieden habe. Und eine Beziehung ohne Frieden, was ist das für eine Beziehung, wenn ich mich ständig bekriege? Aber ich glaube, ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht, was die Beziehung auch anbelangt. Wenn ich mir Schuhe anziehe, dann bin ich bereit, mich auf den Weg zu machen. Ich ziehe nicht Schuhe an, um zu Hause mit meinen Stiefeln durch die Gegend zu stiefeln, durch mein Schlafzimmer oder durch mein Wohnzimmer oder so. Ich ziehe Stiefel an, wenn ich raus will, wenn ich wandern gehen will, wenn ich auf die Straße gehen will. Ich mache mich bereit. Und das sollte unser Traumprinz, unser Königskind auch sein. Er sollte bereit sein für die Beziehung. Es bringt nichts, wenn ich denke, ich bin total bereit für eine Beziehung, aber mein Gegenüber nicht. Dann funktioniert das Ganze nicht. Er ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. In der Bibel steht, dass der Mann seine Eltern verlassen wird, um mit einer Frau zusammen zu sein. Aber dazu muss er bereit sein. Und es bringt gar nichts, wenn er nicht dafür bereit ist, weil dann ist das echt zum Scheitern verurteilt. Unser Traumprinz sollte bereit sein, zu gehen. Alles hinter sich zu lassen und Verantwortung für seine Familie zu übernehmen. Verantwortung für sich zu tragen. Verantwortung für seine Frau, für seine Kinder zu tragen und wirklich eine eigene Familie zu gründen. Wenn die Bereitschaft noch nicht da ist, dann ist vielleicht noch Zeit. Dann dauert es vielleicht noch, bis der Prinz bereit ist für dich. Und dann müssen wir warten und Geduld haben. Die Kleidung. Unser Prinz trägt ganz besondere Kleidung. Zum einen hat er nämlich, trägt er die Farbe Rot. Die Farbe Rot, wisst ihr alle, steht für die Liebe. Unser Prinz sollte uns natürlich lieben, aber was viel wichtiger ist, unser Traumprinz sollte Gott lieben. Und das Wichtigste dabei ist, nicht wir stehen an erster Stelle, sondern Jesus steht an erster Stelle. Wenn die erste Priorität in seinem Leben nicht Jesus ist, dann wird es schwierig in unserer Beziehung als Gotteskinder miteinander. Jesus sollte die erste Liebe sein und sollte auch die erste Liebe bleiben. Auch wenn ich mich verliebe und eine Frau kennenlerne oder einen Mann kennenlerne, Jesus steht an erster Stelle. Und das ist das Wichtigste. Der Fokus liegt auf Gott, der Fokus liegt auf Jesus. Und dann sind auch die ganzen anderen Dinge, die vielleicht schwierig sind, die Schwierigkeiten, die Dinge, die vielleicht nicht so gut zusammenpassen, wo man verschieden ist, wo man andere Ansichten hat, dann wird das Ganze auch leichter, weil Jesus im Mittelpunkt steht und man Jesus im Fokus hat. Und nur wenn ich von Gott geliebt bin, kann ich die Liebe auch weitergeben, weil Gottes Liebe, die sprudelt über. Wir sind übervoll von Gottes Liebe. Und nur so kann ich Liebe weitergeben, weil ich Gott habe und weil ich Gottes Liebe weitergeben kann. Ich aus mir selbst kann es nicht und unser Traumprinz kann es auch nicht. Nur wenn er Gott hat, wenn er ein Königskind ist, kann er das. Und die zweite Farbe ist blau. Und blau steht für Treue. Wer von euch kann mir mal sagen, was Treue bedeutet? Was versteckt sich? Ich habe so eine Befragung da gelesen, wo Frauen einfach befragt wurden, was das Wichtigste ist in einer Beziehung. Und dann wurde immer genannt Liebe und Treue. Also, was ist Treue?
Dass einer zu dem, also dass der Mann zu der Frau steht und dass er ihr immer treu bleibt und nicht fremd geht oder keine Ahnung was. Also, dass er nicht irgendwo anders hingeht, sondern bei ihr bleibt.
Okay, das ist ein Beispiel, ja. Aber was versteht man unter Treue?
Irgendwas konstant zu sein. Mhm.
Ich habe nachgeschaut. Also ich habe einfach mal geguckt, was sagt denn der Duden dazu zum Thema Treue. Und er sagt Folgendes. Es ist ein Synonym, also es kommt aus einem mittelhochdeutschen Wort für fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben und etwas wagen. Es ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit des Akteurs gegenüber einem anderen oder einer Sache ausdrückt. Und es basiert auf gegenseitigem Vertrauen, oder Loyalität, was aber nicht voraussetzt, dass sich das Gegenüber genauso verhält. Also es geht um Vertrauen. In Treue steckt Vertrauen drin. Ich kann meinem Gegenüber 100% vertrauen. Und Gott ist treu. Gott ist der Treueste, den wir uns überhaupt vorstellen können. 1. Korinther sagt, dass Gott treu ist. Und wir können uns 100% auf Gott verlassen, auch wenn wir oft nicht verstehen, wie sein Plan ist. Aber unser Traumprinz kann sich auch 100% auf Gott verlassen. Und deshalb wissen wir oder können wir davon ausgehen, dass wir uns auch 100% auf ihn verlassen können. Das bedeutet nicht, dass wir immer einer Meinung sind oder immer in die gleiche Richtung einschlagen. Aber wir wissen, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, wir können uns darauf verlassen, wir können dem anderen vertrauen, dass er nichts tut, was mir schaden würde. Und unser Traumprinz, der soll treu sein. Der soll 100% treu sein. Und das möchte ich ihm auch abverlangen und möchte das auch spüren können, dass ich mich 100% auf ihn verlassen kann. Nicht nur in guten und schönen Situationen, sondern auch in Situationen, wo es schwierig wird in der Beziehung. Dass er dazu steht, dass er ein Königskind ist und diese Treue an uns weitergibt. Und dann hat unser Prinz hier noch ein ganz markantes Merkmal, nämlich das Schwert. Das Schwert steht für Gottes Wort, für die Bibel. Wenn unser Traumprinz nicht das lebt, was in der Bibel steht, dann müssen wir uns echt fragen, was er für ein Königskind ist. Es geht nicht darum, dass er jeden Tag stundenlang in der Bibel studiert und die Bibel liest. Aber es geht darum, was führt er für ein Leben? Was für ein, führt er ein authentisches Leben? Führt er ein Leben nach Gottes Wort? Ist die Bibel sein erster und bester Ratgeber? Holt er sich den Rat von der Bibel? Liest er darin, arbeitet, studiert er darin und wendet er es auch vor allen Dingen in seinem Leben an? Gottes Wort ist unser Lebenselixier. Ohne die Bibel sind wir Christen nichts. Das ist unser Schwert. Damit können wir kämpfen. Und Satan versucht uns anzugreifen in jedem Punkt. Gerade in so sensiblen Bereichen wie das Thema Beziehung, wie das Thema Freundschaft, versucht Satan mit Lüge und mit allen Stricken uns auseinanderzubringen und ja, uns zu Fehlern zu verleiten. Aber wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel und Gott sagt uns, was gibt uns einen Fahrplan. Gott gibt uns an die Hand, was wichtig ist für eine Beziehung. Und das haben wir ja heute auch schon immer wieder gehört. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unser Traumprinz einfach feststeht im Wort Gottes. Dass er Gott lieb hat und dass es ihm wichtig ist, Gott besser kennenzulernen. Und das geht durch Gebet und das geht durch Bibel. Das geht durch gemeinsames Bibellesen in der Beziehung, durch gemeinsames Gebet, durch die Wahrheit, die wir vorhin schon angesprochen haben, die Ehrlichkeit einander gegenüber. Und dann die Hand. Was hat jetzt die Hand mit unserem Traumprinzen zu tun? Ganz einfach. Unser Traumprinz streckt die Hand nach uns aus. Er geht auf uns zu. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch veranlagt, aber irgendwie stelle ich mir das schon immer so vor, dass dann mein Traumprinz irgendwann auf mich zukommt und mich fragt und mich auffordert. Er streckt die Hand nach uns aus und er wird den ersten Schritt gehen. Das ist alles relativ zu sehen. Ich will da jetzt kein Gesetz draus machen, dass das auf jeden Fall so sein wird, weil es gibt genauso gut Männer, die sind nicht so diejenigen, die jetzt so aus sich rauskommen und die vielleicht ein bisschen schüchtern sind und sich vielleicht nicht trauen oder auf der Leitung stehen und das nicht checken, dass da halt eigentlich schon viel mehr ist, als er denkt oder so weiter und so weiter und so fort. Wir haben gewisse Grenzen, das sehe ich auf jeden Fall so, aber er sollte eigentlich der Aktive sein, er sollte dich erobern. Und wie schön ist das eigentlich, wenn er auf dich zukommt und dich wirklich erobert. Und lass dich erobern. Sei nicht so vorschnell. Pass auf, wie du dich gibst, wie du dich zeigst. Aber die Katrin wird da auch noch ein bisschen was dazu sagen gleich. Und ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das auch für euch, dass ihr erobert werdet von eurem Traumprinzen. Und ja, die Basis, wie ich am Anfang gesagt habe, ist, dass er ein Königskind ist. Und das will ich euch echt mit auf den Weg geben. Auch wenn ihr sonst nichts mitnehmt. Aber dass euer Traumprinz die Königskrone trägt. Die Königskrone von Gott, dem Vater. Und alles andere bringt er mit. Da bin ich ganz besonders, also bin ich echt davon überzeugt. Und es geht auch, wie der Günther vorhin gesagt hat, nicht darum, wie er aussieht, ob er gut kochen kann, ob er vielleicht gerne singt oder tanzt. Das ist alles wunderschön, wenn er das mitbringt und das alles hundertprozentig passt. Aber das Wichtigste, die Basis ist, dass er ein Königskind ist. Und wenn er das nicht ist, dann scheißt auf den Prinzen und nimmt das Pferd mit, okay? Oh, ich habe euch auch was mitgebracht. Sollen wir es jetzt austeilen? Ja. Ich habe euch als Erinnerung an heute euren Prinzen mitgebracht in dem Format. Oh. Ihr könnt es einfach durchgeben.
Die Prinzen müssen bestimmt teilen.
Ja, genau. Mit wem? Mit den Männern? Nein.
Nein. Mal kurz, bis einmal durchgegeben ist, sonst knistert es ein bisschen an. Kino? Mit dem Geknusper? Vielleicht schafft ihr es, die Kekse dann doch noch auf die Seite zu legen.
Du wolltest, dass ich jetzt aufteile.
Ich weiß. Es war einfach der Abschluss zur Prinzenrolle. Jetzt wollen wir uns ein bisschen die Prinzessinnenrolle ansehen. Also was ist eigentlich meine Rolle? Wir haben jetzt gehört, wie der Prinz aussehen soll. Aber was darf ich oder was kann ich selbst tun? Erstmal ein bisschen zum Thema Kleidung, weil Kleidung und das Äußere spielt ja zumindest in der Gesellschaft in Deutschland schon eine große Rolle. Ja, Männer legen viel Wert auf das Äußere bei einer Frau und reagieren besonders auf äußere Reize. Deswegen ist es gar nicht so unwichtig, was wir anhaben. Als erstes will ich mal gucken, was hat Gott sich denn zum Thema Kleidung gedacht? Wie hat er sich das denn vorgestellt, als er uns geschaffen hat? Wir waren nackt. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Also als Adam und Eva noch im Garten Eden gelebt haben, sie hatten nichts an, sie waren einfach nackt. Das Äußere hat überhaupt keine Rolle gespielt. Sie haben nicht mal wahrgenommen, dass sie nackt sind. Eva hat sich nicht jeden Morgen vor den Spiegel gestellt und geschminkt und hübsch angezogen und passt jetzt das Oberteil besser zu der Hose. Solche Probleme hatte die Glückliche noch nicht. Ja, dann kam leider der Sündenfall. Und vorbei war es mit der schönen Unbekümmertheit um das Äußere. Denn die Augen wurden aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Ja, scheiße, ne? Ja, heute machen wir uns mehr Gedanken. Sie schämen sich, sie verdecken sich, sie wollen sich nicht mehr zeigen. Und Gott merkt genau an dem auch, dass sie gesündigt haben, weil sie sich auch vor ihm nun verstecken. Und ja, die erste Kleidung wird hergestellt aus den Feigenblättern und Gott selbst erkennt die Scham und gibt ihnen später Röcke und Schürze aus Fellen. Gott möchte also selbst, dass wir uns heute bedecken, dass wir uns anziehen, dass wir uns kleiden, dass wir nicht mehr nackt durch die Gegend laufen. Aber was sagt Gott weiter zur Kleidung? Er sagt, eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, dem Gott, ein Greuel. Was heißt denn jetzt Männerkleidung und Frauenkleidung? Heißt das, wir müssen jetzt alle in knielangen Röcken rumlaufen und die Männer dürfen Hosen anziehen? Manche Gemeinden lernen das so, aber ich denke, meine Meinung dazu ist, dass es wichtig ist, dass man Männer und Frauen voneinander unterscheiden kann. Dass es gesund ist, wenn es Unterschiede gibt. Dass nicht Männer in Röcken durch die Gegend laufen, wie man es heute auch oft sieht im Fernsehen oder solche Travestiekünstler, die dann irgendwelche Perücken anziehen und sich als Frau geben. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Ich denke, Gott möchte, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind Mann und Frau, wir sind nicht alle Frauen, wir sind nicht alle Männer. Gott hat uns gezielt unterschiedlich erschaffen. Deswegen soll das auch nach außen sichtbar sein. Ja, wie war das zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde? Da war es auch so. Alle trugen eigentlich lange Gewänder und es war jetzt nicht so, dass das der äußerliche Unterschied darin bestand, um es extrem heute zu sagen, Röcke und Hosen, sondern es war einfach das Material. Es war feiner gewebt, es war irgendwie weiblicher, hatte mehr Muster, es war schicker, mit mehr Verzierungen vielleicht. Und die Frauen haben einen Schleier getragen. Also es ist einfach auch ein bisschen kulturabhängig, was gilt als Frauenkleidung, was gilt als Männerkleidung. Dann, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, das ist köstlich vor Gott. Heißt es jetzt, ich darf mich nicht hübsch machen, ich darf keine Haare mehr schneiden oder frisieren? Ich denke nicht. Es heißt nur, dass es Gott nicht wichtig ist. Es ist Gott nicht wichtig, ob wir jetzt Modelmaße haben, ob wir die Haare kurz oder lang haben, ob wir jetzt die Frisur haben oder ob wir das Oberteil anhaben oder die Hose, ob das jetzt zusammenpasst oder nicht, ob es Markensachen sind oder einfach nur Secondhand. Gott ist das Herz wichtig und deswegen sollte uns auch das Herz wichtiger sein. Wir sollten nicht super viel Zeit damit verbringen, wie wir aussehen, uns Gedanken machen, kann ich mit den anderen mithalten, gefalle ich so den Männern. Das Äußere soll keine große Bedeutung haben. Ja, und Gott gefällt es auch nicht, wenn wir unseren Körper irgendwie besonders zur Schau stellen. Das heißt nicht, dass wir uns, wie gesagt, nicht hübsch machen können, sondern er möchte nicht, dass wir extra mit unseren Reizen spielen, um die Männer in Versuchung zu führen, sondern dass wir uns so anziehen, dass wir es den Männern auch in gewisser Weise leicht machen, auch rein zu bleiben. Weil Männer reagieren auf diese äußeren Reize mehr, als wir denken. Ein gutes Beispiel, ich denke, ihr kennt wahrscheinlich alle, David. der König David aus der Bibel und seine Bathseba. Er hat sie nur einmal gesehen und hat sich wohl auf den ersten Blick in sie verliebt. Er lässt sie zu sich rufen und Bathseba war verheiratet. Er lässt später sogar ihren Mann umbringen, damit er sie haben kann, weil sie schon von ihm schwanger ist. Also selbst in der Bibel war das für die Männer wirklich schon ein Problem. Also wir Frauen können Männer in Versuchung führen. Natürlich können wir sagen, ist deren Problem. Wir müssen ja nicht hingucken, sollen sie halt weggucken. Aber so einfach ist es nicht. Studien belegen, auch weltliche Studien, dass Männer einfach besonders visuell veranlagt sind und dass sie mehr Gefühle entwickeln oder mehr in Gedanken schweifen, wenn sie Frauen sehen, als wir das wahrscheinlich tun, wenn wir einen Mann sehen, der uns gefällt. Wir gehen da einfach schon einen Schritt weiter. Deswegen, klar, es ist unsere Entscheidung, was wir anziehen. Wir haben es in der Hand. Wir können uns sexy anziehen und den das ist sehr extrem und halb nackt durch die Gegend rennen. Aber wir müssen einmal dabei bedenken, wenn wir uns als Frau so ansehen, werden wir nicht nur anderen Männern zur Versuchung, sondern auch andere Frauen werden unserem Mann zur Versuchung. Das heißt, wenn wir sollten das unter uns Frauen auch ein bisschen bedenken, dass wir den Männern echt den Kopf verdrehen, wenn wir so rumlaufen. Deswegen, vielleicht muss es nicht unbedingt so sein, aber ich denke, es gibt ganz schöne Möglichkeiten, wie wir uns anziehen können, ohne den Männern jetzt völlig den Kopf zu verdrehen und ohne, dass wir uns jetzt komplett verhüllen und gar nicht mehr unsere Schönheit zeigen können. Also ich habe mal ein paar Sachen aufgelistet, was ich persönlich finde, was geht, was nicht. Ich denke, letzten Endes ist es eure Entscheidung. Ich denke, man sollte vielleicht wirklich vom Prinzip her ein bisschen danach gehen, weniger Haut ist mehr Rücksicht auf die Männer. Man kann sich ja dann überlegen, ob man den Minirock unbedingt mit dem super tief geschnittenen Top dann kombinieren muss und am besten dann noch die High Heels dazu oder ob man dann nicht vielleicht doch lieber den Rock ein Stück länger lässt und ein T-Shirt, ein normales anzieht oder was auch immer. Ich denke eben, die Welt ist da ganz anders in ihrer Mode und ihrer Ansicht. Da geht es immer darum, noch kürzer und knapper, die Hosen noch ein Stück kürzer, dass man am besten noch den halben Hintern sieht und die Oberteile durchsichtig. Aber wir können Zeugnis sein, auch dadurch, was wir anziehen und einen Unterschied machen in dem, wie wir uns kleiden. Das muss nicht heißen, dass wir altmodisch gekleidet sind, das muss nicht heißen, dass wir hässlich durch die Gegend laufen, aber ich denke, es ist einfach auch gesund für uns, weil wir wollen ja auch respektvoll behandelt werden und ich denke, ein Stück weit, umso mehr Haut zum Vorschein kommt, umso mehr verlieren auch leider die Männer, glaube ich, Respekt vor uns als Frau. Deswegen, ihr entscheidet das, aber ich würde euch das empfehlen, vielleicht mal durch euren Kleiderschrank zu gucken und mal wirklich ehrlich zu euch zu sein. Es ist alles so richtig, was ich in meinem Kleiderschrank habe, oder sollte ich vielleicht aus Rücksicht wirklich das ein oder andere nicht mehr anziehen? Noch ein wichtiges Thema: Freundschaften. Es gibt ja diese obligatorischen Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Wir sind nur Freunde. Und da sind wir auch schon bei der ersten Frage. Geht das überhaupt? Können Männlein und Weiblein wirklich nur Freunde sein? Was glaubt ihr? Okay, wenig Nein-Stimmen, die meisten sagen ja. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Da wird nämlich genau die Frage gestellt. Es ist leider Englisch, aber es geht darum, jemand geht an eine Uni, vielleicht kennen die einen oder anderen das Video auch schon, und fragt einfach Studenten, männliche und weibliche, ob es möglich ist, dass Frauen und Männer nur Freunde sein können. Und die Antworten seht ihr jetzt.
Here we are at the Utah State University Library for some interviewing. Do ask people if they believe that men and women can be just friends. So let's go inside and see what we can find.
Das ist schon ganz
I mean, we're all men, so of course we're going to have those feelings. And we can be content with just friendship, but